Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 28. September, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet, heute allerdings nicht aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, sondern aus dem fernen Osten Russlands in Vladivostok, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Abend bei Ihnen, Frau Kneißl.
Danke. Ja, 7 Stunden, nein, zu Ihnen glaube ich sogar 8 Stunden Zeitunterschied. Sie sind auf dem Rückweg aus Portugal, da war es noch 9 Stunden Zeitunterschied. Bin hier vor ein paar Stunden gelandet, etwas übernächtig und hoffe, dass mein Kopf klar ist. Aber gleich nach unserem Gespräch geht's dann zu einigen Treffen rund um die Amur-Tiger.
Ja, Frau Kneißl, wir hatten es gerade schon im Vorgespräch, diese Kombination hatten wir hier sicherlich auch noch nie. Sie in Vladivostok, ich aus dem Auto von der Autobahn in Frankreich in der Bourgogne hinter Dijon, Endspurt von Portugal zurück ins bayerische Dorf. Und wir möchten uns heute in unserem Podcast, Frau Kneißl, mit wie immer vielen spannenden Themen der vergangenen 7 Tage beschäftigen. Wir werden sprechen über die Anerkennung Palästinas von zahlreichen westlichen Staaten. Die groß inszenierte Trauerfeier von Charlie Kirk wird uns beschäftigen. Eine fulminante Rede von Donald Trump bei der UNO-Generalversammlung sowie auch eine folgenschwere Haftstrafe für den ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Aber Frau Kneißl, wie immer, bevor wir uns mit all diesen Themen befassen, Sie sind jetzt, wie gesagt, in Vladivostok, waren davor noch in Riazan an der Universität. Danach geht's dann weiter nach Moskau, von dort dann nach St. Petersburg, wenn ich das noch alles richtig im Kopf habe. Nach Samara auch noch. Also was erwartet Sie jetzt die nächsten Tage in Vladivostok und was erwartet Sie danach noch die nächsten Tage in Moskau, Samara und St. Petersburg?
Ja, also ich hoffe, dass die Gesundheit mich nicht im Stich lässt. Ich bin nicht mehr 20 und so Nächte auslassen, das hat man vielleicht mit 20 bis 30 geht das noch. Wenn man dann ein paar Nächte auslässt, das nagt an einem und das tut gerade meine Situation. Also ich bin froh, dass wir diese gute Internetverbindung vor allem haben. Gott sei Dank sind sie noch in Frankreich, weil in Deutschland wäre das wahrscheinlich auf der Autobahn nicht so leicht möglich. Ich zitiere da ja auch den früheren deutschen Wirtschaftsminister Altmaier, der hatte mal gesagt, er kann in Deutschland nirgendwo im Roaming machen, wenn er im Auto unterwegs ist. Kein Problem. Also bei uns funktioniert das Internet glücklicherweise einwandfrei. Ich bin derzeit viel auf Achse. Ja, danke für die Erwähnung. Gestern war ein sehr intensiver Unterrichtstag in Riazan, wo ich einen kleinen Lehrauftrag habe. Das ist die Oblasthauptstadt. Und ich arbeite sehr gern mit den Kollegen dort an der Universität zusammen. Das ist mittlerweile eine wirklich sehr, sehr sympathische und freundschaftliche Zusammenarbeit. Und am Nachmittag hatte ich die Kadetten der Luftwaffenakademie. Das war für mich ein schönes Wiedersehen in gewisser Weise mit jungen Militärs. Ich habe in Österreich 15 Jahre lang unterrichtet, sowohl an der Militärakademie als für Unteroffiziere in Wiener Neustadt, als auch Generalstabskurse, immer wieder Vorträge gehalten. Und ich schätze den Unterricht für Militärs, weil sie meistens sehr praktische Fragen haben, einen sehr klaren Ansatz, wo ist das Problem, wie können wir es lösen. Und diese Luftwaffenakademie, die nach General Margelow benannt ist, in der Stadt Riazan, hat eine sehr, sehr internationale Reputation in der Ausbildung für Fallschirmspringer. Es hatte sich dort auch herumgesprochen, dass ich abgesprungen war sozusagen mit einem Fallschirm. Und mir wurde dann auch noch eine sehr interessante Einführung in die Geschichte des Fallschirmspringers gegeben. Die haben dort auch angeschlossen, ein sehr sympathisches Museum, sehr aufschlussreich. Und das war der gestrige Tag und daran ging es direktissima von der Uni in einem Spurt an den Flughafen und um Mitternacht startete der Flieger Richtung Vladivostok und hier bin ich jetzt.
Und Vladivostok, auch darüber hatten wir es gerade im Vorgespräch, liegt ja geografisch sehr, sehr interessant, direkt am Pazifik zwischen China und Nordkorea. Nach Pyongyang brauchen sie keine 3-4 Stunden, nach China sind es glaube ich auch nur knapp 2-3 Stunden, wenn überhaupt. Also vielleicht können Sie noch ein wenig zu Vladivostok sagen, es ist ja unfassbar auf der Karte zu sehen, wie groß Russland ist, dass sie 8 Stunden fliegen und immer noch in Russland sind. Es sind, glaube ich, jetzt 9 Zeitzonen Unterschied zu Moskau, wo sie sonst sind. Also vielleicht können Sie noch ein paar Sätze zu Vladivostok sagen und was diese Stadt und diese Region, Frau Kneißl, auch so besonders macht.
Ja, Vladivostok ist vielleicht vielen unserer Zuhörer bekannt, auch als die Endstation der Transsibirischen Eisenbahn. Also man fährt eine Woche von Moskau zum Bahnhof Vladivostok. Ich habe den Bahnhof vor 3 Jahren besucht. Wirklich beeindruckender Bahnhof, weil er einfach legendär ist. Und als ich lange bevor ich meinen Fuß nach Russland setzte, hatte ich immer wieder so die Idee, mit der Transsibirischen Eisenbahn so quer durch das Land zu reisen. Ich glaube nicht, dass ich das noch machen werde, aber mit dem Flieger ist es natürlich um einiges leichter. Man ist 8 Stunden unterwegs, 7 Zeitzonen zwischen Moskau und hier. Man kann natürlich dann noch in weitere 2 Zeitzonen, wenn man sich nach Osten begibt, Richtung Sachalin. Also insgesamt hat das Land ja 9 Zeitzonen, wurde reduziert von 11 Zeitzonen unter Medvedev. Und diese Transsibirische Eisenbahn und der Ausbau von Vladivostok als Hafenstadt, das war an sich ein großes Projekt unter Zar Nikolaus II. Da diese großen Infrastrukturvorhaben wurden in den 1890er Jahren gestartet. Übrigens damals auch schon sehr kritisch beäugt von den europäischen Hauptstädten. Und die alte Angst, die wir ja heute sehen, die nicht nur eine Angst ist, die eine geradezu krankhafte Phobie geworden ist, so nach der Devise, Russland ist zu groß, Russland ist zu mächtig. Das hatten wir auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts und war wahrscheinlich einer der Gründe für den Gang in den Ersten Weltkrieg, in den man ja hineingetaumelt ist nach einer ganzen Reihe von Balkankriegen. Und die wesentliche Auseinandersetzung vor dem Ersten Weltkrieg war zweifellos Wien versus St. Petersburg, eben in der Balkanfrage. Aber wenn man nachliest, so manche Biografie oder Archivmaterial, das in Sekundärliteratur aufgearbeitet ist, dann kommt man eigentlich zu dem Schluss, diese große Industrialisierung Russlands, dieser massive Aufstieg Russlands im späten 19. Jahrhundert, in dem Vladivostok eine Rolle gespielt hat, weil hier einfach auch ein großer Ausbau erfolgte. Das hat damals für Unmut in Europa gesorgt und Vladivostok wurde dann ab 2012, 2013, hat einen neuen Infrastrukturschub erhalten. Präsident Putin hatte damals seinen Mitarbeiter Schuwalow beauftragt, hier große einfach Investitionen zu übernehmen und es wurde unter anderem diese Far Eastern University eingerichtet, an der werde ich am Montag unterrichten. Ich bin ja mit einigen Kollegen eigentlich seit bald 2-3 Jahren immer wieder im Austausch es ist, wenn man auf die Stadt zum Beispiel hier vor meinem Zimmer blickt, dann sieht man eine dieser großen Brücken, die sich über eine der vielen Buchten schwingt. Eine wunderschöne Brücke. Ich selbst war noch nie in San Francisco. Ich habe nur so Erinnerungen aus dieser Krimiserie Die Straßen von San Francisco, als ich Kind war. Und mich erinnert das ein wenig an San Francisco hier, aber es ist das viel Schönere, es ist das viel Saubere. Und zweifellos auch das viel sicherere San Francisco, aber diese gewaltigen Buchten, diese riesigen Brücken, die erinnern ein wenig an die Golden Bay.
Ja, eine faszinierende Region, die ich vor allen Dingen auch damals noch an der Universität erstmalig kennengelernt hatte, als es damals noch hieß, noch vor dem Krieg, dass womöglich eine gemeinsame Wirtschaftszone zwischen Lissabon und Vladivostok errichtet werden soll. Wir wissen, spätestens nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine ist diese Idee vom Tisch. Und ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch gerne beginnen mit dem geopolitischen Geschehen der vergangenen 7 Tage. Und wir fangen gleich mal an mit der wohl brisantesten Meldung dieser Woche. Denn Australien, Kanada und Großbritannien haben am Sonntag in einer scheinbar koordinierten Aktion ihre Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit bekannt gegeben. Als erster hat der kanadische Regierungschef die Entscheidung publik gemacht. Die Erklärung aus Australien und Großbritannien folgten wenige Minuten später, und auf der UN-Vollversammlung am Montag haben sich dann weitere europäische Staaten für die Anerkennung von Palästina ausgesprochen. In einer Rede am Montag sagte der französische Präsident Emmanuel Macron, dass die Entscheidung seines Landes Palästina die Staatlichkeit einzuräumen auf rechtsstaatlichen Hintergründen basiert. Frankreichs Beispiel folgte dann auch Belgien. Der Premierminister von Belgien erklärte bei der UN-Vollversammlung, dass sein Land sich immer für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzt. Aus diesem Grund schließe sich auch Belgien der New Yorker Deklaration zur Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung an. Ja, und auch deutsche Medien haben darüber berichtet. Und vor allen Dingen ging es auch dabei um die Rolle Deutschlands. Friedrich Merz hatte Ende August noch betont, dass man sich dieser Anerkennungswelle nicht anschließen werde. Er sagte, dass die Voraussetzung dafür in keinster Weise erfüllt sein. Eine Anerkennung müsse der letzte Schritt in einem Friedensprozess sein, aus dem dann eine Zwei-Staaten-Lösung hervorgehe. Ja, Frau Kneißl, damit haben jetzt die wichtigsten Verbündeten Israels den Staat Palästina anerkannt. Ist das nur ein symbolischer Akt oder möglicherweise ein Pfad zum Frieden? Wie schätzen Sie das ein, Frau Kneißl?
Ja, diese Anerkennungswelle hat zweifellos einiges losgetreten. Die kurze Antwort auf Ihre Frage, ob das jetzt wirklich was für die Palästinenser bringt in ihrem sehr, sehr brutalen Alltag. Für die Menschen in Gaza ist es die tägliche Hölle. Für die Menschen in Ostjerusalem und in der Westbank ist es nicht diese Hölle, aber wir haben Zerstörungen von palästinensischen Ackerland, Enteignungen am laufenden Band, Verhaftungswellen. Also es ist auch in den anderen Gebieten, die theoretisch Teil eines Palästinas sein sollten, nicht viel besser für die Menschen. Und daher, es ändert sich im Alltag für die Menschen wenig. Aber nicht zu unterschätzen ist, dass dieser Symbolakt Anerkennung in gewisser Weise auch ein großer Erinnerungsruf der Weltgemeinschaft ist. Der Staat Palästina, den muss es irgendwann geben. Und wir hatten eigentlich in den letzten Jahrzehnten zum einen die Entwicklung, dass der gesamte Palästina-Konflikt im Schatten der vielen anderen Kriege wie Syrien, wie Libyen untergegangen war, dass man sich kaum mehr mit Palästina beschäftigte. Dann der Hamas-Angriff vor 2 Jahren am 7. Oktober brachte diese gesamte Problematik wieder in die Schlagzeilen und forderte viele Opfer auf allen Seiten. Aber die grundsätzliche israelische Politik, die ja nicht nur ein Netanyahu verfolgt, sondern die wir in weiten Teilen der israelischen Bevölkerung haben, wenn wir jetzt mal von den Friedensbewegungen die ausnehmen, die gibt es in Israel, aber die säkulare Linke, die sozusagen die Zwei-Staaten-Lösung auch immer nur theoretisch vor sich hergetragen hat, die ist mittlerweile sehr dünn geworden. Und dass Israel darauf beharrt, Jerusalem als die eine gemeinsame Hauptstadt eines jüdischen Staates zu behalten und nicht bereit ist zu teilen und auch nicht bereit ist, auf den Golan zu verzichten oder auf andere Gebiete, die 1967 besetzt wurden. Das ist auch ein Faktum. Und interessant ist Folgendes, würde ich sagen, was vielleicht diese Anerkennungswelle auch ermöglicht hat und Gespräche mit Trump, ob jetzt Macron oder Erdogan. Trump hat vorgestern am Donnerstag in einem Interview ziemlich klar gesagt, ich werde keine Annexion des Westjordanlands zulassen. Also wir hatten ja aus Israel jetzt immer wieder die Ankündigung, demnächst könnte die Knesset eine völlige Einverleibung des Westjordanlandes kündigen, so wie man die Golanhöhen, so wie man Ostjerusalem einverleibt hat. Aber dazu scheint es jetzt vorerst nicht zu kommen. Und das ist vielleicht ein Ergebnis, vielleicht. Ja. Der wesentliche Wendepunkt jetzt auch für diese vielen Anerkennungen war zweifellos die Haltung von Paris. Wir hatten ja im Frühjahr schon Norwegen, Spanien, ich glaube auch Malta, die Palästina anerkannten. Aber nun war eben mit Frankreich geradezu eine Welle von 10 weiteren europäischen Staaten, wie eben Großbritannien und Niederlande, Belgien, sie haben es genannt, die sozusagen hier alle gesagt haben, wir sind für eine palästinensische Staatlichkeit, wir sind für eine Aufnahme Palästinas in die UNO. Das heißt, diese 80. UNO-Generalversammlung war dominiert von der Thematik Anerkennung eines Staates namens Palästina. Und das bringt natürlich auch die verschiedensten Pläne von Herrn Netanyahu etwas durcheinander. Aber für die Menschen grundsätzlich ändert sich jetzt einmal, fürchte ich, nicht sehr viel.
In Zukunft könnte sich aber einiges ändern, zumindest nach dem Willen von Donald Trump, wie er jetzt auf dieser UN-Generalversammlung nochmal kundgetan hat. Er hat dort zusammen mit dem Gesandten des Weißen Hauses, Steve Witkoff, und arabischen und muslimischen Führern am Dienstag einen 21-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen vorgelegt. Es ist das erste Mal, dass Trump einen US-Plan zur Beendigung des Krieges jetzt vorgestellt hat. Die Vorschläge der USA sind Variationen von Ideen, die in den vergangenen 6 Monaten schon bereits vielfach diskutiert worden sind. Hier die wichtigsten Grundsätze führe ich hier einmal aus. Es geht bei diesem 21-Punkte-Plan primär um die Freilassung aller verbleibenden Geiseln, um einen dauerhaften Waffenstillstand soll erzielt werden, um den schrittweisen Rückzug Israels aus dem gesamten Gazastreifen, einen Nachkriegsplan, der ein Regierungsmechanismus im Gazastreifen ohne die Hamas vorsieht, eine Sicherheitskraft, der neben Palästinensern auch Soldaten aus arabischen und islamischen Ländern angehören würden, sowie finanzielle Unterstützung durch arabische und islamische Länder für die neue Verwaltung im Gazastreifen und für den Wiederaufbau des Gebietes. An diesem Treffen nahmen Staats- und Regierungschef sowie eben auch hochrangige Beamte aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Ägypten, Jordanien, der Türkei, Indonesien und Pakistan teil. Trump hat den arabischen und muslimischen Staatschefs dabei klar gemacht, dass er Israel nicht erlauben werde, wie Sie, Frau Kneißl, eben schon ausgeführt haben, Teile des Westjordanlandes zu annektieren. Frau Kneißl, was ist von diesem 21-Punkte-Plan zu halten? Halten Sie das für glaubwürdig, dass Trump damit eine mögliche Friedenslösung jetzt vorantreiben will? Oder ist das vielleicht doch mehr Schein als Sein? Also wie sind da auch Ihre Gedanken?
Der Palästina-Konflikt füllt Bibliotheken und hat viele, viele Institute auf dieser Welt geschaffen. Es leben Kohorten von Nahost-Experten von dieser Dramatik, weil sie Tag aus, Tag an nichts anderes machen, als eben Palästina zu besprechen. Das möchte ich jetzt nicht irgendwie abschätzig bewerten, aber nur da sozusagen hier darauf hinzuweisen, seit 78 Jahren, und wahrscheinlich die Briten, wenn man da noch die Palästina-Krise der 30er Jahre hinzufügt, kann man sagen, seit Beginn der frühen 1920er Jahre mit den verschiedensten Ausschreitungen, Auseinandersetzungen, Siedlungsbau, seit dem Zeitpunkt beschäftigt der Palästina-Konflikt die Welt. Und es haben sich schon sehr viele daran die Zähne ausgebissen. Die letzte größere Vermittlungsstart war im Jahr 2000, damals unter Clinton, der hatte eingeladen, Arafat und Ehud Barak, um die Oslo-Vereinbarungen noch einmal mit etwas Geist und Leben zu versehen, nachdem Yitzhak Rabin von einem israelischen Mörder hingerichtet worden war. Aber all das gelang nicht. Warum nicht? Es spießt sich immer an drei wesentlichen Punkten. Das erste ist die Grenzen. Wo sollen die Grenzen Israels sein? Israel weigert sich, seine Grenzen zu nennen. Er hat dafür verschiedenste Gründe. Aber der Hauptgrund ist wohl der, man möchte einfach sich nicht begrenzen in seinem Siedlungsausbau. Und der Siedlungsausbau ist das größte Thema, ja. Das wurde in den 30er Jahren schon damals von diversen Sachverhaltskommissionen der Briten als ein Riesenproblem dargestellt. Das ist der eine Punkt. Der andere ist die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge. Ja. Also was ist mit denen, die 1948 aus Städten wie Jaffa, heute ein Vorort von Tel Aviv, oder Haifa rausgeworfen wurden? Auch die beharren auf einer möglichen Rückkehr, in welcher Form auch immer. Da gibt es verschiedenste Konzepte, da haben sich Leute schon praktische Gedanken darüber gemacht. Und die dritte Frage ist Jerusalem. Ja, also wessen Hauptstadt ist Jerusalem? Das sind die drei großen kniffligen Fragen, auf die, glaube ich, in diesen 21 Punkten auch keine Antwort gefunden wurde. In den letzten 20 Jahren sahen wir den Zugang zur Palästina-Problematik vor allem als eine Wirtschaftsfrage. Also Netanyahu ist immer davon ausgegangen, wenn die alle dort sozusagen fröhlich vor sich hinleben, die Hamas sich genug Mercedes kaufen kann und Villen bauen kann, das war immer sozusagen seine Überzeugung, dann lassen sie irgendwann diese Idee von einem Staat Palästina fallen. Ja? Also diese eher abschätzige Haltung gegenüber den Arabern, die sind ja eh mit Geld alle zu kaufen. Also das war immer so die Haltung von Netanyahu. Er spricht ja auch konsequent nicht von Palästinensern, sondern immer nur von den Arabern, weil der Begriff Palästinenser ja bereits so eine indirekte Anerkennung dieses Volkes auf dem Gebiet Palästina beinhalten würde. Also ich glaube nicht, dass diese 21 Punkte, so gut gemeint sie auch sein mögen, und wieder das aufgreifen, was man in den letzten 78 Jahren schon einmal gewälzt hat als Idee, ich glaube nicht, dass das uns weiterführt, weil dort jetzt eine Riviera zu bauen, wie das Trump vorhat, unter wem auch immer, das wird keine Lösung sein. Die Frage ist, was machen die hunderttausenden israelischen Siedler, die im Westjordanland sich mittlerweile festgesetzt haben? Die Frage ist einfach auch die demografische Zusammensetzung der israelischen Bevölkerung heute. Die Nationalreligiösen sind einfach die größte Wählergruppe geworden, weil sie mehr Kinder haben, ja, und waren sie noch eine gewisse Minderheit in den 70er, 80er Jahren, so sind sie heute ein wesentliches Potenzial. Und Leute wie ein Kahane, der in den 70er, 80er Jahren als ein Rechts-Rechts-Außenextremist gehandelt wurde, der wird von seinen ehemaligen Gefolgsleuten heute sozusagen als Weichei dargestellt. Also wir haben eine gewaltige demografische Verschiebung und ideologische Verschiebung damit in Israel.
Mhm. Und wir bleiben mal noch in Israel, denn dort gibt es weitere interessante Entwicklungen, denn Israel und Syrien, die stehen jetzt kurz vor einem Abschluss eines Deeskalationsabkommen. In diesem Abkommen wird sich Israel dazu bereit erklären, seine Angriffe auf Syrien einzustellen, während Syrien sich im Gegenzug dazu verpflichtet, kein schweres Gerät in die Nähe der israelischen Grenze zu verlegen. Am Rande jetzt der UN-Generalversammlung in New York sagte der US-Sonderbeauftragte für Syrien, Tom Barrack, das Abkommen sei ein erster Schritt hin zu dem Sicherheitsabkommen, über das die die beiden Länder derzeit verhandeln. Ich frage da mal ganz kurz nach, ist da Ihre Einschätzung ähnlich wie in der Gaza-Thematik oder sind Sie, was jetzt dieses sogenannte Deeskalationsabkommen zwischen Syrien und Israel angeht, etwas positiver gestimmt, Frau Kneißl?
Ja, danke für die Nachfrage. Ich bin vor allem verwirrt, ja. Also ich bin verwirrt von der Tatsache, dass wesentliche hochrangige Mitglieder der Al-Qaida, die noch vor einem Jahr auf die sozusagen noch Kopfgeld gesetzt war. Ich glaube im Fall von Herrn Jolani alias Ashar, also der selbsternannte Präsident Syriens, die waren die meistgesuchten Männer auf den Steckbriefen der US-Behörden. Und ich bin verwirrt, ja. Also ich gebe es zu, ich verstehe es immer noch nicht ganz, obwohl ich schon viel gesehen habe, aber ich verstehe es noch nicht ganz, dass binnen einiger Monate diese gesamte Mannschaft um Shara, also Außenminister und alles, was da so die Sicherheitsbehörden leitet und für diverse Massaker verantwortlich zeichnet, dass diese heute die Ansprechpartner der USA sind, siehe Besuch, Handschlag mit Trump. Erinnern wir uns, die deutsche Außenministerin Baerbock war eine der ersten, die nach Damaskus reiste, um dort ihre Aufwartung zu machen, den neuen Machthabern. Also wie rasch sich hier das Blatt gewendet hat. Ich würde mal sagen, ich bin von meiner Seite her wirklich verwirrt. Ich gebe es zu. Ich traue dem Ganzen nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass hier gewisse Kreise, gewisse Leute instrumentalisieren. Und wenn dort die neue Befehlsausgabe lautet, der wird nicht mehr instrumentalisiert, dann könnte sich auch alles wieder ändern. Also Al-Jolani, Shara, der Präsident Syriens, mag zwar jetzt sozusagen der neue Darling des Westens sein, aber wir haben gesehen, wie das so mit den Darlings des Westens ist. Die können auch wieder ausgetauscht werden.
Ja, und wir bleiben mal noch in New York bei der UN-Generalversammlung. Dort hat nämlich wie fast immer in diesen Tagen ein Mann für besonders viel Aufregung gesorgt. Die Rede ist natürlich von Donald Trump. Er hat mit seiner Rede, die fast eine Stunde lang ging, weltweit für Aufsehen gesorgt. Er hat dabei scharfe Kritik an vielen Staaten, an Klimaaktivisten und vor allen Dingen auch an den Vereinten Nationen selbst geübt, teils in aggressivem Ton. Er warf den Vereinten Nationen in seiner Rede vor, weltweit die Migrationskrise zu finanzieren und zu organisieren. Außerdem ging er mit Bemerkungen, die offenbar vom vorgefassten Text abwichen und improvisiert waren, mit Deutschland und anderen westlichen Ländern hart ins Gericht. Er sagte, ich zitiere ihn einmal, Bezug nehmt jetzt auf die Länder der die UN-Mitgliedstaaten sind, ihre Länder werden ruiniert. Die Vereinten Nationen finanzieren einen Angriff auf westliche Länder und ihre Grenzen. Auf Deutschland bezogen sagte Trump, Deutschland wurde auf einen sehr ungesunden Weg geführt, sowohl in Bezug auf die Einwanderung als auch bezüglich der Energiepolitik. Sie wollten umweltfreundlich werden und gingen dabei bankrott. Ja, nach Information von Politico bezeichneten europäische Top-Diplomaten Trumps Rede als bestenfalls uninformativ, schlimmstenfalls kontraproduktiv. Einige Diplomaten seien besorgt darüber, da Trump den Eindruck vermittelt habe, Europa habe nichts unternommen, um Russland in Bezug auf die Ukraine einzudämmen. Andere hätten seine Aussagen als mögliche Provokation gegen Russland interpretiert. Frau Kneißl, was sagen Sie zu dieser Rede? Ich weiß nicht, ob Sie sie gesehen haben. Wie besorgniserregend war das, um vielleicht in der Denke der Mainstream-Medien zu argumentieren? Oder würden Sie sagen, das war richtig so, dass einer da bei der UN mal Tacheles gesprochen hat?
Ja, ich gehe damit Ihnen d'accord mit Ihrem Schlusssatz. Ich würde sagen, er war sehr erfrischend, ja. Also wenn man dort in der UNO-Generalversammlung sitzt und diese sonst eher öden Reden hört, wo Copy und Paste über Jahre hin sich verfolgt und wo jeder eigentlich eher sich selbst lobt, was sie nicht alles getan haben für den Weltfrieden und wie besorgt sie sind, also diese Besorgnis- und Kümmertypen. Da ist natürlich ein Trump jemand, der aufweckt und aufregt, ja. Aber das ist ja ganz gut, wenn jemand aufregt, dann gibt's zumindest Food for Thought, ja, also etwas zum Nachdenken. Und er hat ja schon vor 8 Jahren, als er das erste Mal damals als US-Präsident vor der UNO sprach, ähnliche Themen aufgegriffen. Also ich würde sagen, er benennt die Dinge immer sehr viel klarer, wo wahrscheinlich seine vielen Vorgänger die Dinge mehr in Limbo ließen. Also die USA waren nie ein Freund der UNO. Die USA waren immer der größte Zahler der Vereinten Nationen und haben sich aber aufgrund der Agenda und aufgrund der Personalpolitik der UNO, ich würde sagen, oftmals auch vielleicht nicht ganz zu Unrecht, geärgert, was mit ihrem Steuergeld passiert. Und Trump greift hier einfach am stärksten und am klarsten durch. Es ist wieder zu einem Abzug der USA aus der UNESCO gekommen, nicht zum ersten Mal. Es werden andere UNO-Institutionen von ihm heftig ins Visier genommen. Alles nicht zum ersten Mal. Ja, das hat er in seiner ersten Amtszeit gemacht, aber das hat auch ein Ronald Reagan gemacht. Ja. Also da, das sind keine, sozusagen im Westen nichts Neues in gewisser Weise, um Erich Maria Remarque zu zitieren. Aber was ich glaube nicht, dass er von seinem Redetext abgewichen ist mit der Aussage, diese Länder werden zur Hölle fahren, die also sich in illegaler Migration verstricken und damit ihre Demografie aufs Spiel setzen. Das wurde in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz stark rezipiert. Er hat da vor allem auf die Gefängnispopulationen in diesen Staaten noch angesprochen, auf die hohe Kriminalität durch illegale Immigranten. Das ist ja ein Thema, das ihn in den USA auch sehr beschäftigt. Also da glaube ich, das war schon Teil seines Redetextes. Er hat das dann vielleicht noch etwas stärker ausformuliert oder noch lauter gesagt. Und das waren an sich alles sehr, sehr deutliche, klare Ansagen, seine Haltung zu den diversen Green Deals und das, was sozusagen das große Steckenpferd auch von Generalsekretär Guterres ist, kennen wir, das war auch nichts Neues. Also Trump hat aufgeweckt und aufgeregt und daran ist ja nichts Schlechtes.
Mhm. Dem würde ich zustimmen. Dennoch, die Empörung war natürlich erwartungsgemäß groß. Und ja, Frau Kneißl, wir bleiben mal noch in den USA, denn am vergangenen Sonntag haben Zehntausende, wenn nicht gar Hunderttausende Menschen bei einer Trauerfeier in Arizona Abschied genommen vom US-Aktivisten Charlie Kirk. Dabei traten zahlreiche Redner auf, darunter auch US-Präsident Donald Trump, der die volle und ultimative Strafe für den Attentäter forderte. In seiner Rede attackierte er die radikale Linke. Der Mord habe Charlie Kirk unsterblich gemacht, wie Trump sagte. Er wurde ermordet, weil er mutig lebte und weil er brillant argumentierte. Er tat das, was für unsere Nation richtig war, so Donald Trump. Am emotionalsten war allerdings die Rede seiner Witwe Erica Kirk. Ebenso wie ihr Ehemann ist sie gläubige Christin. In ihrer Ansprache wandte sie sich auch an den Mörder von Charlie Kirk und erklärte: Ich vergebe diesem jungen Mann. Ja, ihre Rede wurde daraufhin unterbrochen, da sie mit den Tränen zu kämpfen hatte. Kurzzeitig herrschte Stille in dem vollbesetzten Stadion, bevor sich dann tosender Beifall für Erica Kirk erhob. Sie kündigte dann an, dass die Organisation ihres Mannes Turning Point USA von ihr fortgeführt wird und diese sogar 10-mal stärker gemacht habe. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie auf diese Zeremonie zum einen und zum anderen? Haben uns auch einige Zuschriften erreicht von Menschen, die gesagt haben, das Ganze sei ein Fake, das Ganze sei eine Inszenierung. Also vielleicht können Sie auch dazu ein paar Sätze sagen. Halten Sie das Ganze für eine Inszenierung, Frau Kneißl? Oder hat das tatsächlich so stattgefunden? Und was sind auch Ihre Gedanken zu dieser Zeremonie, die da am vergangenen Sonntag stattgefunden hat?
Also zuerst vielleicht zur Zeremonie. Ich habe sie nachgelesen, nachgesehen letzten Sonntag. Und wenn wir uns jetzt mal an die Fakten halten, dann wirklich aus ganzem Herzen all meinen Respekt, Erica Kirk, wie sie das gesagt hat. Das erfordert sehr, sehr viel Kraft zu vergeben. Und nur dann kann man wahrscheinlich auch weiterleben. Wer sich im Zorn und Selbstmitleid wahrscheinlich gibt, hat nicht diese inneres Ja zum Leben, das sie als vielleicht auch gläubige Christin, als starker Mensch hat. Also diese Rede machte und macht Geschichte. Sie gehört zu den stärksten Reden, würde ich sagen, der letzten 4-5 Jahrzehnte in den USA. Mich hat das schon sehr, sehr bewegt. Und sie hat in ihrer Rede auch Folgendes gesagt: Wir sind nicht auf die Straßen gegangen und haben nichts zerstört. Wenn wir uns zurückerinnern an den Tod von George Floyd, dem Afroamerikaner, einer von vielen ist, die bei einem Polizeieinsatz ums Leben kamen. Black Lives Matters Bewegung, die im Jahr 2020 dann rund um die Welt zog. Das war ja eine sehr, würde ich sagen, negative Bewegung, weil es hier eigentlich vor allem um Hass ging. Und dieses neue konservative christliche US-Amerika, das sich auch ein bisschen unterscheidet in meinen Augen von diesen Reborn Christians, die beispielsweise mit einem George W. Bush ins Weiße Haus zogen. Ich habe den Eindruck, bei diesen Werten, die inneren christlichen Werte wie Vergebung und in der Nachfolge von Jesus, dem Rabbi von Nazareth, zu leben, wahrscheinlich mehr gewürdigt, als dass die Reborn Christians taten, denen es eher um Weltpolitik ging und glaubten, mit ihrem Heißbewusstsein beispielsweise den Irakkrieg erklären zu können. Also es ist ein anderer, ich würde sagen, ein christlichereres Bewusstsein. Es kam ja auch zu einem Handschlag und offenbar einer Aussöhnung zwischen Trump und Elon Musk. Diese MAGA-Bewegung, Make America Great Again, die ja etwas in der Krise war rund um Epstein-Unterlagen und Involvierung Trumps, die scheint jetzt eine neue geistige Kraft auch erhalten zu haben. Und hier kann man natürlich, und das führt mich jetzt zu Ihrer zweiten Frage, inwieweit war das eine Inszenierung, hier kann man natürlich eine gewisse Logik hinein projizieren, wenn man will, ja. Wir wissen bis heute nicht, wer JFK, also den Präsidenten John F. Kennedy, umgebracht hat. Was war es wirklich? Ja? Wir wissen zur Ermordung von Martin Luther King bis heute sehr wenig. Es gibt auch Personen, die Mordattacke vom 14. Juli 2024 auf Trump als eine Art Inszenierung darstellen. Es finden sich zweifellos, will ich jetzt einmal sagen, gewisse Logiken, wenn man das im Plural setzen kann, die eine derartige Hypothese einer Inszenierung vielleicht der Raum geben könnten. Da las ich verschiedenste Argumente dazu, aber ich würde sagen, auch aus Respekt vor dem Toten und vor seiner Familie würde ich für heute in unserem Gespräch es wirklich vielleicht eher dabei belassen zu sagen, mein Respekt, mein wirklich tiefer Respekt der Familie und Erica Kirk, wie sie mit der Trauer und mit dem Gut der Vergebung umgeht.
Ja, und ich glaube, es ist auch noch etwas verfrüht, dort über eine mögliche Inszenierung zu sprechen. Aber auch das werden wir hier, Frau Kneißl, beobachten in unserem Podcast. Es werden sicherlich auch bald noch tiefgehende Recherchen zu diesem Attentat auf Charlie Kirk erscheinen, die uns dann mit neuen Informationen und möglicherweise neuen Perspektiven und Erkenntnissen versorgen werden, die wir dann auch hier dann ausführlich besprechen werden. Aber nun schauen wir mal noch hier auf das Land, in dem ich mich gerade noch an einer Raststätte, an einer regnerischen Raststätte befinde, nämlich nach Frankreich. Hier wurde nämlich der ehemalige Präsident Nicolas Sarkozy in der Gaddafi-Affäre vom Pariser Gericht der Mittäterschaft in einer kriminellen Vereinigung für schuldig befunden. Die Entscheidung bezieht sich auf mutmaßlich illegale Zahlungen aus Libyen, die er für seinen Präsidentschaftswahlkampf damals 2007 bekommen haben soll. Von den Vorwürfen der passiven Korruption, der Veruntreuung und der Hehlerei wurde er allerdings freigesprochen. Die Anklage wirft dem 70-Jährigen vor, einen Pakt mit dem damaligen libyschen Machthaber al-Gaddafi geschlossen zu haben. Demnach sollen mehrere Millionen Euro über Mittelsmänner in den Wahlkampf geflossen sein. Im Gegenzug empfing Sarkozy Ende 2007 Gaddafi damals mit militärischen Ehren im Élysée-Palast. Es gab politische Zugeständnisse, wie damals die mögliche Aufhebung eines Haftbefehls gegen Gaddafis Schwager. Sarkozy bestreitet die Vorwürfe. Seine Verteidigung sieht in der Affäre eine Racheaktion der Gaddafi-Familie, nachdem der frühere Präsident 2011 die internationale Koalition zum Sturz des libyschen Regimes angeführt hatte. Ja, diese ganze Gaddafi-Affäre, wir hatten hier auch immer mal wieder in unserem Podcast darüber gesprochen, die zieht sich jetzt schon über mehr als 10 Jahre. Die Ermittlungen füllen über 70 Aktenordner und zählen zu den aufwendigsten Korruptionsverfahren in der französischen Justizgeschichte. Für Sarkozy wäre eine mögliche Haftstrafe von 7 Jahren, wie von der Anklage gefordert, ein beispielloser Präzedenzfall in der jüngeren Geschichte eines ehemaligen Staatsoberhauptes. Frau Kneißl, jetzt sollen es 5 Jahre Haft sein. Das ist schon für einen ehemaligen Präsidenten harter Tobak. Wie stehen Sie zu diesem Ausgang des Verfahrens? Ist das ein gutes Zeichen für Frankreich und für die Rechtsstaatlichkeit dieses Landes, Frau Kneißl?
Also diese Gaddafi-Sarkozy-Affäre hat es in sich. Ja. Und wir haben jetzt vor allem über Geld gesprochen, aber es sind auch Millionen Menschen in die Flucht geschlagen worden. Es ist ein Land zerstört worden durch diese sogenannte humanitäre Intervention, die von Frankreich, von Sarkozy losgetreten wurde. Im März 2011, es wurde ein ehemaliger libyscher Premierminister, Shukri Ghanem, in Wien in den Donaukanal wahrscheinlich geschubst. Ich habe das in meinem Buch Mein Naher Osten damals relativiert, weil ich kannte Shukri Ghanem als ehemaligen OPEC-Generalsekretär. Das war nicht jemand, der als Nichtschwimmer einfach so in den Donaukanal springen würde. Der war viel zu lebenslustig. Also das ist nur eine Affäre unter vielen und wahrscheinlich würde man wahrscheinlich hier auch noch auf viel schmutzigere Aspekte kommen. Der schmutzige Aspekt, der Verhandlungsgegenstand des Gerichtes in Paris war diese Geldspenden. Und die waren nichts Neues. Also verschiedenste arabische Premierminister, Königshäuser hatten vor allem der französischen Rechten, und ich spreche jetzt nicht von Marine Le Pen, Rassemblement National, sondern ich spreche von den Gaullisten, von den Konservativen, die mittlerweile eine Mini-Bewegung in Frankreich sind. Aber das war unter Chirac, das war unter Sarkozy, das war unter Giscard d'Estaing, auch in den 70er Jahren, eigentlich gang und gäbe, dass aus jenen Staaten oftmals bar sehr, sehr viel Geld in die Parteikasse kam. Das war alles nichts Neues. Ja. Darüber gibt es Bücher, Filme und hier nun zum ersten Mal so etwas wie einen richtig großen Prozess. Also ich würde sagen, das Überraschungsmoment von Sarkozy war, warum bin ich der Erste, der hier sozusagen jetzt vor Gericht kommt und zu 5 oder 7 Jahren Haft verurteilt werde, wenn es ein Chirac, wenn es andere ja auch gemacht haben, ja. Und die Verbindung Gaddafi-Sarkozy war eine ganz besonders enge, aber auch Gaddafi und Berlusconi. Und fügen wir noch hinzu, Gaddafi und Europäische Kommission, weil mit allen gab es eine enge Zusammenarbeit, vor allem auch unter dem Titel Stopp der illegalen Immigration. Also sowohl Rom als auch Brüssel als auch Paris zahlten noch extra Gelder an Libyen, um zu verhindern, dass aus Subsahara-Afrika zu viel illegale Immigration ins Mittelmeer strömt. Also da sind Geldflüsse in alle Richtungen gegangen. Man kann das Ganze jetzt noch spicken mit bestimmten Anekdoten, wie dass beispielsweise einer der 5 Gaddafi-Söhne Reservespieler bei Juventus Turin war und immer dann sozusagen kurz vor Spielschluss bei einem Fußballmatch durfte der auch noch aufs Spielfeld laufen und dafür gab es für Juventus Turin sehr, sehr großzügige Zuwendungen. Wir könnten auch noch andere Staaten nennen, wie beispielsweise Katar, das sowohl in Großbritannien als auch in Frankreich immer wieder finanziell ausgeholfen hat, sagen wir es mal so, wenn die Staatskasse knapp war. Und viele ehemalige französische Regierungsmitglieder wurden dann von Katar oder von den Vereinigten Arabischen Emiraten in gewisser Weise großzügig durchgefüttert. Also das sind viele, viele Verbindungen. Und ich würde sagen, es ist eine sehr, sehr interessante Sache. Natürlich schlägt jetzt Sarkozy um sich und spricht, Sie haben das zitiert, Rachefeldzug an der Gaddafi-Familie. Die Gaddafi-Familie in dem Umfang gibt es nicht mehr. Ja. Der einzige Überlebende ist Saif al-Gaddafi. Ich glaube, Hannibal ist, es waren 5 Söhne, einige sind verstorben. Saif al-Gaddafi ist dann wieder freigekommen. Er war lange im Gefängnis, wurde auch brutalst gefoltert. Und Saif al-Gaddafi hat in einem Interview, ich glaube, es war mit Euronews, im Jahr 2011 gesagt, wir wissen um die Milliardenbeträge oder Millionenbeträge, die nach Frankreich gegangen sind. Wir haben sozusagen die Belege. Und das alles hat natürlich auch Sarkozy eine gewisse Sorge gemacht und war meines Erachtens mit ein Grund, warum Sarkozy diesen Regime-Change in Libyen vom Zaun gebrochen hat. Also aus der humanitären Intervention wurde sehr rasch ein Regime-Change. Gaddafi musste weg und andere, die Mitwisser waren, mussten auch weg, wie beispielsweise der frühere Premierminister. Also das Ganze ist schmutzigstes politisches Geschäft, in dem in Paris nicht nur ein Herr Sarkozy verwickelt war. Also wenn man sozusagen die Justiz hier im Sinne von Gleichheit vor dem Gesetze umsetzen will, dann müssten noch eine ganze Reihe von weiteren Personen hier wahrscheinlich zur Rechenschaft gezogen werden und man müsste eigentlich Sarkozy auch mit Blick auf die politischen Morde zur Rechenschaft ziehen.
Mhm. Vielleicht können wir festhalten, dass Sarkozy so etwas wie das Bauernopfer in dem Fall in dieser Angelegenheit ist, den man sich da jetzt rausgepickt hat und der natürlich auch ein sehr berühmtes Bauernopfer in diesem Fall ist, der aber federführend mit dazu beigetragen hat, dass es überhaupt zu diesen Zahlungen gekommen ist und davon wesentlich profitiert hat. Frau Kneißl, dann lassen Sie uns zum Abschluss unseres heutigen Podcastes noch auf einen Zwischenfall zu sprechen kommen. Wir hatten schon im Podcast vor 2 Wochen über den Thronzwischenfall in Polen gesprochen. Jetzt kam es letzte Woche zu einem erneuten Zwischenfall in Estland. Dort gab es ein angebliches Eindringen von 3 russischen Jets in den Luftraum. Nach Angaben von Tallinn, der Hauptstadt Estlands, hielten sich die Flugzeuge 12 Minuten lang im Hoheitsgebiet von Estland auf. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde der Flug unter strikter Einhaltung der internationalen Regeln für die Nutzung des Luftraumes und und ohne Verletzung der Grenzen anderer Staaten durchgeführt. Die Kampfflugzeuge seien von Karelien aus in Richtung des Gebietes Kaliningrad geflogen, wobei ihre Route über neutrale Gewässer verlaufen sei. Ja, und trotzdem setzten die europäischen Länder ihren Kurs der Eskalation fort. Der tschechische Präsident forderte die NATO auf, angemessen auf die Bedrohung durch Russland zu reagieren. Seiner Meinung nach sei die Luftraumverletzung ein Grund, die Verteidigungsmechanismen zu aktivieren und solche Flugzeuge in Zukunft abzuschießen. Und auch der außenpolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hart, vertritt eine ähnliche Meinung. Er betonte, dass man als Gegenreaktion gegenüber Moskau das gesamte militärische Potenzial der NATO einsetzen müsste. Es kam am Montag sogar der UN-Sicherheitsrat zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Dort hatte Estland zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Dringlichkeitssitzung beantragt. Ja, Frau Kneißl, also wie bewerten Sie diese weitere Eskalation? Wird das heißer gekocht, als es tatsächlich ist, oder war das tatsächlich eine bewusste Provokation Russlands? Wie schätzen Sie das ein, Frau Kneißl?
Da wird an der Eskalationsschraube gedreht und da wird wirklich die Kriegshysterie bewusst nach oben gedreht. Es ist vielleicht auch zu erwähnen, dass der polnische Präsident oder polnische Premierminister, der vor zwei Tagen auch darauf hingewiesen hat, man hat keine Beweise, man hat keinerlei Verbindung zu russischem Ursprung diverser Drohnen. Sie haben richtig darauf hingewiesen, diese Kampfflieger, die von Karelien aus starteten, waren in internationalen Luftraum unterwegs und hatten auch zuvor ihre Flugroute bekannt gegeben. Das, was wir jetzt haben, ist die aufgeregte Ankündigung von Berlin, federführend, aber auch von vielen anderen: Das nächste Mal schießen wir russische Flieger ab. Daraufhin gab es die Reaktion natürlich auch von Russland. Lavrov, russischer Außenminister, hat klar gesagt, wir haben jetzt sozusagen den klaren Hinweis, dass die NATO und die EU sich im offenen Krieg mit Russland befindet. Es haben auch verschiedenste russische Diplomaten darauf hingewiesen, Luftraumverletzungen durch NATO-Maschinen, durch wen auch immer, haben wir am laufenden Band. Wir warnen dann die Piloten und die werden dann oftmals von MiG-Piloten auch wieder aus dem Luftraum rausbegleitet. Aber wir würden sie nicht abschießen. Ja? Also da ist ein völlig anderer Zugang von russischer Seite. Und ich habe gestern bei meinem Vortrag und der Debatte dann mit den jungen Kadetten der Luftwaffenakademie eines auch wieder feststellen müssen, dürfen, sagen vielmehr. Es ist die große Verwunderung auf russischer Seite, warum ist der Hass auf uns und diese Angst, wir würden da jetzt demnächst angreifen, warum ist der so groß? Also das fragen sie junge Militärs.
Ja, und das fragen Sie wahrscheinlich vollkommen zu Recht, diese Eskalation. Man merkt auch jetzt an solchen Zwischenfällen, sie ist vor allen Dingen von der Seite der NATO-Staaten scheinbar so gewollt. Frau Kneißl, mit diesem finalen abschließenden Statement bedanke ich mich vielmals bei Ihnen. Sie müssen jetzt gleich weiter los. Es steht noch ein Abendprogramm an, wie Sie mir im Vorgespräch erzählt haben. So langsam sehe ich, wird es tatsächlich bei Ihnen auch schon dunkel, während hier tatsächlich so langsam es erst hell wird in Frankreich. Hier ist es erst 12:30 Uhr morgens, bei Ihnen 19:30 Uhr abends, glaube ich jetzt, wenn ich das noch richtig sehe. Genau, also haben Sie vielen Dank, dass das jetzt hier heute zu diesem Podcast überhaupt kommen konnte. Freue ich mich sehr, dass wir dieses Zeitfenster noch gefunden haben, und ich freue mich, Frau Kneißl, wenn wir uns dann nächste Woche vielleicht beide wieder aus unseren kleinen bayerischen und russischen Dörfern dann wieder zusammenschalten können.
Nächsten Freitag, wenn alles klappt, melde ich mich von der Wolga. Ich bin dann in Samara.
Oder so.
Also, aber ich hoffe, ich freue mich. Ich freue mich sehr auf Heimkehr ins Dorf. Ich bin mit meiner Nachbarin in Kontakt. Eine Freundin hütet dann das Haus, die kommt morgen. Aber ich freue mich auf Heimkehr und es werden sehr, sehr intensive Tage. Mögen wir alle gesund bleiben, Ihnen sichere Kilometer zurück nach Bayern. Schöne Grüße an Frankreich, auch wenn es regnet. Also wenn ich was vermisse, dann ist es Frankreich. Aber Vielleicht, wir werden ja sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Alles Gute Ihnen und freue mich auf nächsten Freitag und unseren Zuhörern einen hoffentlich guten und angenehmen Sonntag.
Ja, das wünsche ich auch. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass auch Sie wieder mit dabei waren und ja, bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.